Endlich mal wieder Barcode, Stammtischgelaber in 3D. Ich freue mich besonders und heute zur ersten Barcode-Sendung im Jahre 2021 begrüßen wir den Psychologiestudenten Sebastian. Biochemiker Michael ist mit dabei und wie immer auch Robert Stein. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los.
Ja, dann Sebastian, Michi, herzlich willkommen nochmal im Studio. Ihr gehört ja zum erlesenen Kreis der im Studio Übernachteten. Ja. Wir haben uns gestern Abend schon getroffen und saßen hier wirklich bis, also ich bin um 4 bin ich waagrecht gegangen, weil ich war mir dann zu viel, einfach ich musste ja noch wieder aufstehen. Aber danke für den intensiven Austausch auch gestern Abend, den wir schon hatten. Wir haben also wirklich eigentlich so viele Themen angesprochen und wir haben dann echt gemerkt, okay, wenn du schon da bist, dann wirst du natürlich zwangsrekrutiert hier für Therapiegespräch an der Bar. Also danke, dass wir die Gelegenheit haben, da nochmal einzusteigen drüber. Frage an euch, wie geht's euch so mit dieser Welt? Ihr seid junge Männer, ihr seid in der Blüte eurer Kraft sozusagen, ja, das Leben steht jetzt gerade vor euch. Was, wenn ihr in die Zukunft schaut, geht da mit euch ab?
Also ich bin erstmal super, super dankbar, dass ich überhaupt diese Gruppe an Freunden haben darf, mit denen wir so diesen intensiven Kontakt haben und wo es nicht die Frage ist, bist du geimpft, ne, sondern wo wir einfach alle zusammen und eine gute Zeit haben und jetzt auch dieses Abenteuer hier haben, ne, hierher fahren im Studio und dann jetzt noch nach Berlin weiter und so weiter. Und das ist einfach super, super schön, dass wir diese Gemeinschaft einfach haben.
Ja, sehe ich genauso. Auch, weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber letztes Jahr war eigentlich eines der coolsten Jahre überhaupt für mich, weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin eigentlich nicht so viel unterwegs. Also, und ich habe letztes Jahr einfach so viel von Deutschland gesehen, weil wir einfach auf so vielen Orten waren, unsere Gruppe, wir haben so viele Sachen angeschaut, wir haben Wildcamping gemacht, wir haben echt cooles Zeug so erlebt und es war halt mega interessant und ich bin halt gespannt, also wie die Zukunft, keiner weiß, wie sie aussieht, aber ich denke, das wird schon. Also,
ja. Was denkst du im Herbst, wie das weitergeht?
Ja, ich denke, es wird schon nochmal richtig ernst.
Ja.
So, ja. Aber ich denke, man macht das Beste draus und man hat sich ja auch dementsprechend vorbereitet.
Ja, hast du?
Ja, habe ich mich vorbereitet.
Habt ihr das gemacht, weil ihr jetzt durch den Wegfall eures Alltags, ja, Studium und so weiter, dass ihr einfach diesen Freiraum hattet zu sagen, hey, was fangen wir jetzt mit dieser neu gewonnenen Zeit an? War das der Grund dafür sozusagen?
Also, nee, ist auch so eine Prioritätensache. Weil gearbeitet habe ich trotzdem während dieser Zeit, aber einfach diese Priorität, weil mir das halt extrem wichtig erscheint, da ein bisschen was zu machen. Also sind ja auf die Demos gegangen, damals doch mit diesem Gedanken, wirklich damit was zu bewegen. Ich meine, es bewegt sich auch was, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, nicht mehr so viel. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, dass, also wo wir damals 1.8. Berlin waren, ich dachte echt, okay, jetzt war's das. Also das ist jetzt dieser Tag und damit endet jetzt diese ganze Geschichte.
Also muss man dazu sagen, ihr seid klassische Demogänger jetzt während der Corona-Krise gewesen. Also.
Ja, könnte man so sagen. Also es hat es
und
ein bisschen
viel Spaß dabei gehabt.
Ja. Ja, also ich meine, es hat jetzt ein bisschen abgenommen dieses Jahr, muss man sagen, aber letztes Jahr war schon wild, war schon durchaus wild und auch gerade, wir sind halt alle auch wirklich so naturverliebte Menschen, dass wir halt gesagt haben, so, wenn wir jetzt nach Kassel fahren, Hotel buchen, wir nehmen unser Zelt mit und gucken mal, was kommt. Also das war einfach schon eine super Zeit, die wir da hatten und ja, also... Ja, gerade auch dieses Thema Autonomie, ne? Das ist ja auch, haben wir schon gesprochen drüber, dass das Thema immer mehr im Kommen ist. Und da haben wir uns einfach alle gesagt, so, lass mal ein bisschen Equipment holen, lass mal ein bisschen informieren, was kann man so essen an Pflanzen im Wald. Einfach wieder mehr dieses gegroundete Leben, ne?
Ohne WLAN.
Ohne WLAN, genau. Einfach im Wald mit Rucksack und
Feuer.
Und spartanisch, genau. Das hat ja auch so was Vereinendes, ne?
Was Archaisches.
Also, auch Archaisches, genau, ums Feuer rumzusitzen. Ja,
das also Feuer ist sowieso die größte Art von Meditation.
Absolut,
ich habe das irgendwann Ende April gehabt, dass ich bei Freunden im Garten saß, mit 10, 12 Leuten vor einer riesen Feuerschale, bis nachts um 3 auch. Und ich bin da gesessen und habe einfach nur die Gesellschaft dieser Menschen genossen, dieses in einer Gruppe sein. Das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe, wenn Menschen auf Demos oder Veranstaltungen sind, dass sie da nur hingehen, um unter Gleichgesinnten zu sein, um sich nicht so verloren zu fühlen. Und ich möchte hier Dr. Marz mal zitieren, der auch eben gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, dass man sich in seine Herzensfamilie begibt, dass man den Kontakt sucht zu Gleichgesinnten, um einfach nicht verrückt zu werden. Ja, weil man ja tagtäglich gegen diesen Wahnsinn in der Welt anschreien muss. Und da ist es ganz wichtig, dass man sein inneres Gleichgewicht behält und sich nicht runterziehen lässt.
Absolut. Ja. Das will ich gar nicht wissen, was mir da passiert wäre, wenn wir uns nicht gehabt hätten, wenn wir nicht diese Gemeinschaft gehabt hätten. Weil da wirst du ja verrückt. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so essentiell wichtig, einfach ein Umfeld zu haben, wo man nicht nachdenken muss drüber, wie kommt es jetzt rüber und wie denkt der da drüber. Sondern das, ne? Jeder kann so sein, wie er ist. Und es ist einfach gut und schön so.
Ja. Ich denke, nur kurz eine Sache, ich denke auch, wenn das ganz, also wenn du im Umfeld bist und alle sagen dir, also du hast eine gewisse Meinung und bist dir eigentlich komplett sicher und dein ganzes Umfeld suggeriert dir, dass du eigentlich falsch liegst, so, dann ist man natürlich ständig so am Hinterfragen auch so, ob man jetzt wirklich nicht auf dem Holzweg ist, weil wenn das ganze Umfeld sagt so, hey, was du da sagst, das macht keinen Sinn, aber wenn man immer wieder fragt so, du glaubst das, warum glaubst du das und du hörst dir das an und dann überlegst du selber, ich glaube das und sagst dir selber deine Argumente, dann, weil man muss sich schon ziemlich sicher sein, finde ich, wenn 99% gefühlt eine andere Meinung haben als einen. Da muss man muss, es ist ja auch gesund, immer wieder zu hinterfragen, weil sonst kann es auch sein, du bist wirklich, es ist ja viel wahrscheinlicher eigentlich, dass du auf dem Holzweg bist, wenn 99% sagen, so, du liegst falsch. Und deswegen ist es auch schön zu sehen, es gibt auch andere Leute und es wird ja immer so klein gehalten. Und wenn du dann auf die Demo gehst und siehst so viele Leute, die einfach ähnlich denken und alle diesen selben Film hatten, einfach so, sie dachten so, sie wären schon verrückt und sind alleine und dann sehen sie diese ganzen Menschen, die einfach alle gleich denken und die Atmosphäre ist halt wunderschön, ist halt herzliche Atmosphäre. Ja. Und die Menschen sind alle schwer in Ordnung.
Ja. So. Mhm. Absolut. Dieser Drang zur Konformität, das ist etwas, was ich schon lange beobachte oder auch so versucht habe zu analysieren. Jetzt nicht so professionell, wie du das machst in einem Psychologiestudium, sondern ich versuche zu ergründen, warum Menschen permanent der Herde nachlaufen. Mhm. Wir haben das jetzt in so vielen verschiedenen Aspekten erlebt, dass wenn eine gewisse Deutungshoheit besteht, sich der Rest dem Ganzen anpasst. Und ich möchte mal ein Beispiel zitieren, das man aus der Verhaltensforschung kennt. Das ist das mit dem Wartezimmer, wo eine Person reinkommt und sich hinsetzt, dann ertönt ein Gong und plötzlich alle 10 Leute, die drinstehen, stehen auf und setzen sich kurz danach wieder hin. Und das immer wieder. Also Wartezimmer sitzt man eine halbe Stunde, dass alle 4, 5, 6 Minuten ein Gong ertönt und alle stehen auf. Und die Person, die nicht weiß, dass sie eigentlich Teil eines Versuchs ist, und beobachtet wird, steht mit auf. Und dann geht es so weiter, dass so im Laufe der Zeit immer mehr neue Leute dazukommen und die das Experiment eigentlich als Probanden begleiten, rausgehen und am Schluss sind nur noch neue Leute drin.
Ja, machen das auch.
Ja, und machen das mit weiter. Ja. Das ist ein Beispiel das Beispiel aus den Aufzügen. Wenn man in einen Aufzug reingeht, dann steht man eigentlich, während man rauf und runter fährt, immer mit dem Gesicht zur Tür zum Rausgehen. Es sei denn, es ist ein Doppelaufzug und du weißt, dass die da drüben aufgeht. Gibt es auch im Krankenhaus oder so. Und da haben die das Experiment gemacht, dass da eben 4 Probanden drin standen, die mit dem Gesicht zur Rückwand geguckt haben, mit Überwachungskamera. Und man sieht eben, wie die Leute das dann im ersten Moment beobachten und so ganz langsam anfangen, unbemerkt sich der Menge anzupassen. Und das ist jetzt die große Frage. Warum macht der Mensch das? Wieso ist unser Drang zur Konformität so groß, dass er offensichtlich auch Widersprüche ausklammert?
Das kommt aus dem Tierreich, das ist uns inhärent. Ich kann ein anderes Experiment zitieren, was nicht mit Menschen durchgeführt wurde, sondern mit Affen. Da hast du 10 Affen in den Stall gesperrt und oben hat jemand eine Banane reingehalten. Und sobald auch nur ein Affe sich die Banane geholt hat, wurden alle mit dem Wasserschlauch abgespritzt. Jedes Mal. So, das ist dann Konditionierung. Und zwar so lange, bis wirklich keiner mehr die Banane angefasst hat. Ja, sonst kollektive Bestrafung. Und dann wurden die Affen ausgetauscht. Ja, kam ein neuer Affe dazu. Und der weiß natürlich nicht, was Phase ist. Da hängt eine Banane, da will ich hin. Und die anderen Affen haben den verprügelt, so nach dem Motto, ey, du fasst das nicht an.
Ja. Ja.
Die haben den diszipliniert. So, und dann haben die tatsächlich alle Affen, die diese Erfahrung mit dem Wasserschlauch gemacht haben, sukzessive ausgetauscht und immer einen neuen dazu, der nie erlebt hat, dass da Wasser kommt.
Ja.
Die Erfahrung von denen war, ey, wenn ich die Banane anfasse, kriege ich Stress. Warum auch immer. So, und am Ende waren nur noch Affen in dem Käfig, die sich gegenseitig verprügelt hatten, sobald jemand die Banane anfassen wollte. Und keiner wusste, warum.
Okay. Ja, das ist unglaublich, ja.
Und das ist die Antwort auf deine Frage.
Wie weit sind wir von diesen Primaten weg, ist dann die Frage.
Ja. Genau. Und auch das Thema Gruppenidentität. Also das ist ja auch, also wir sind einfach auch ein Herdentier. Wir können allein nicht überleben. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, uns in unser Umfeld zurechtzufinden und auch darauf zu achten, so was machen die anderen. Und selbst wenn die anderen alle irgendwas irrational, dämliches machen, aber sie sind sich alle einig darin. Und wenn du jetzt das ganz Normale machst und dann alle alle dich schief angucken und dich vielleicht verstoßen sogar aus der Gruppe, was ja der absolute Worst Case sozusagen ist in unserer Geschichte, dann ist es einfach, ja, dann passe ich mich einfach lieber an, ne? Also lieber mache ich das, was alle machen, um halt weiterhin zur Gruppe dazuzugehören, weil dieses Bedürfnis ist so hoch und so wichtig.
Bestrafe einen, diszipliniere Tausende. Nach diesem Prinzip funktioniert das. Und genauso ist das jetzt auch mit den Querdenkern, ja? Die werden mittlerweile aus dem Volk selber diszipliniert, ja, weil das eben so geframed ist. Und das ist wie der Griff nach der Banane. Ja? Wer sich das wagt, der wird diszipliniert. Ja. Und keiner weiß eigentlich so recht, warum überhaupt. Sebastian, du hast während der Corona-Krise ja auch eine größere Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Du hast das Video Die Zerstörung des Corona-Hypes gemacht. Gibt es das noch auf YouTube?
Oder? Ja.
Wie viele Klicks hat das so mit?
Also es hat auf meinem Kanal jetzt 670.000, glaube ich. Ja, nicht mehr verfügbar ist es bei GDTV, wo wir es auch hochgeladen hatten. Da hat es bis zur Löschung, es war ja auch schon vor einem Jahr wahrscheinlich, wurde es gelöscht, 800.000 ungefähr.
Okay, also zwischen 1 und 2 Millionen Menschen haben das gesehen.
Ist eine Duftmarke.
Ich hab eine Frage. Was hat das mit dir gemacht? Weil du warst jetzt vorher ja nicht irgendwie auf YouTube bekannt und dann von heute auf morgen hattest du auf einmal wirklich enorme Aufmerksamkeit. Ja. Vor allem eben halt, ich sag's jetzt mal, in der Querdenker-Szene. Ja? Da kannte dich, glaube ich, dann spätestens nach ungefähr von einem Jahr, dann halt jeder.
Ja. Ja?
Was hat das mit dir gemacht, als dich plötzlich jeder auf der Straße da bei den Großdemos da gegrüßt hat?
Also mich hat's erst im ersten Moment einfach sehr, sehr dankbar gemacht, weil ich das mir einfach nicht vorstellen konnte. Also ich habe mir ja sehr viel Mühe gegeben mit dem Video, aber habe schon gedacht, okay, das wird vielleicht ein paar tausend Klicks kriegen. Ne? Ich habe mir schon Mühe gegeben. Aber dass das so durch die Decke gehen würde, das habe ich mir nicht träumen lassen. Das war keine...
Das ist die Professionalität, zum einen, wie du es gemacht hast, dieses Filmen, die verschiedenen Locations, das Ulmer Münster im Hintergrund, weißt du, so filmisch wirklich auch gut gemacht. Aber es ist halt einfach auch die ruhige Präsentation der Fakten. Du hast die Fakten für sich sprechen lassen. Ohne Polemik, ohne Tamtam, sondern einfach nur reine Analytik. Mhm. So, hallo, ich studiere und ich habe euch etwas zu sagen. Weißt du, so. Und das, ich glaube, mit deiner Art halt auch so, dir nimmt man das ab, so, du bist authentisch. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das so viele Leute für wichtig empfunden haben.
Ja. Ja, und diese Zusammenfassung auch. Dass man alles so in einem Video komprimiert hat, diese ganzen Informationen, die praktisch, also damals uns auch irgendwie voll verschwiegen worden sind. Also es war ja essentielle Information, um die Lage korrekt einzuschätzen. Und die war ja irgendwie nicht öffentlich verfügbar. Mhm. Und deswegen war es auch so wichtig, dass er dieses Video gemacht hat.
Ich will darauf hinaus, ist es dir in irgendeiner Form zu Kopf gestiegen oder hattest du selber, ich meine, du bist Psychologiestudent, inwiefern hast du das selbst reflektiert? Wo hast du bewusst wahrgenommen, was das mit dir macht? So dieser plötzliche, es kitzelt ja das Ego.
Ja, das stimmt. Also klar war so dieses, ich habe mich natürlich gefreut und habe gedacht, wow, wie cool, dass mein Video so einen Anklang findet. Und natürlich macht das was mit einem, wenn man ständig angesprochen wird. Ich habe sogar jemanden getroffen, die hat geweint. Sie hat geweint, hat gesagt, du hast mir eine Stimme gegeben und das ist einfach nur der Wahnsinn. Ich hoffe aber sehr, dass ich das geschafft habe, irgendwie demütig zu bleiben und bescheiden zu bleiben. Also klar, das müssen andere beurteilen, aber ich versuche einfach immer, die Sache in den Vordergrund zu stellen. Und wenn ich irgendwo falsch liege, was ich jetzt mit meinem neuen Video ja auch gemacht habe, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, okay, da habe ich mich geirrt, dann stehe ich da auch dazu. Und ich versuche dann nicht dran festzuhaben und dann, das würde ja dann heißen, dass ich dann irgendwie mein Gesicht verliere oder so. So, nee, ich versuche einfach, der Sache verpflichtet zu sein und versuche einfach, ja, so authentisch wie möglich zu bleiben. Das ist eigentlich immer meine Mission gewesen.
Also ich finde, das ist ja gut gelungen, aber wenn ich mir so diese komplette Querdenker-Szene, um das jetzt mal, um dieses blöde Framing zu übernehmen, ja, der Einfachkeit halber, mir angucke, und ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber ich erkenne halt, es gibt auch Leute, denen steigt das durchaus zu Kopf, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, wenn man von heute auf morgen auf einmal bundesweite Aufmerksamkeit bekommt, Mainstream-Presse, man ist in den Abendnachrichten und so weiter. Damit muss man erstmal klarkommen. Absolut. Deswegen, du bist Psychologiestudent, deswegen frage ich dich da. Hast du da auch einen Blick drauf? Beobachtest du das auch so ein bisschen aus dieser Perspektive?
Ein bisschen schon, ja. Also klar bin ich auch immer mit dieser Brille unterwegs, dass ich mir denke, so ja, solange jemand für die Bewegung was tut, ne, ist das alles okay. Aber das ist natürlich ein Problem, vor allem wenn es ja auch so schnell geht und wenn es in so einer Situation ist, wo wir eh auch alle so in Not sind innerlich, dass wir gar nicht wissen, wie es jetzt überhaupt weitergeht und was das für eine Situation ist und ob morgen irgendwie der Verfassungsschutz vor der Tür steht. Ne? Das ist ja auch noch so, das erhöht den Druck und das eröffnet vielleicht dann auch nochmal ein Ventil, dass man sich dann sagt, so ja, wenn ich jetzt schon mal in der Öffentlichkeit stehe, dann nutze ich das auch aus, dann mache ich jetzt hier Dinge, die ich sonst nicht machen würde. Einfach weil es so eine Extremsituation ist, weil es eine absolute Extremsituation ist.
Beispiel? Also ich hatte jetzt im Kopf zum Beispiel, dass man als Querdenker, wo es ja eigentlich um Corona geht, jetzt plötzlich Flutopferhilfe leistet.
Ja, also das ist ein Beispiel. Also wer mir natürlich sofort in den Kopf kommt, wo aus meiner Sicht absolut abgedreht ist, Attila Hildmann. Also da war auch vor einem Jahr, da habe ich noch gedacht, okay, also es ist zwar schon immer ein bisschen grenzwertig, aber... wenigstens hat er gesagt, was Sache ist und ist gut nach vorne gegangen und der ist jetzt mittlerweile völlig abgedriftet und fragt einen Markus Heinz, ob er Jude ist.
Im Q-Kontinuum verschwunden.
Es ist wirklich, ja.
Ich oute mich, ich habe noch nie einen Satz von dem gehört. Ich hab den noch nie irgendwas sagen hören. Ich habe den ausgeklammert.
Der war vor
was
Jahren.
Was macht der? Was ist dem seine Art? Mhm.
So, das kann man nicht wiedergeben. Ja. Das muss man tatsächlich also gesehen haben. Du wärst teilweise schockiert.
Er ist Veganer. Und er war vor vielen Jahren, er ist schon lange in der Öffentlichkeit, er war vor vielen Jahren schon im Fernsehen und war da auch immer schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet und hat da quasi für die Veganer, die veganen Argumente hat er da gepusht. Und hat da immer sozusagen die veganen Kritiker, hat er da gut angegangen und das ist schön anzusehen. Da war auch, sieht er noch ganz anders aus, hat er also noch ohne Bart und noch so ein bisschen schmal, sieht halt jünger aus und ist halt jung und fesch. Und gibt da halt gut Kontra. Und seit Corona ist er dann eben, ja, dann so ein bisschen da immer mehr reingerutscht und es hat sich dann einfach immer mehr extremisiert und wie beschreibe ich die Art?
Er hat sich radikalisiert.
Radikalisiert. Genau. Wie beschreibt man das am besten? Also es hat auch ein bisschen immer mehr so dieses Kanakische irgendwie gehabt, habe ich das Gefühl. Also es ist immer mehr so dieses, also wurde dann ja auch am Anfang sehr stark geframed, diese Bilder, wie er da steht irgendwie mit dem Megafon, wo er dann mega aggressiv reinschreit und...
Du hast das aber nicht abwertend gerade gemeint, sondern nur als Beschreibung des Typus.
Natürlich.
Das muss man heutzutage immer mit dazu sagen.
Genau. Also einfach diese Art, einfach die Sprache. So,
der Duktus.
Ja. Eduktus, genau. Mhm. Und er hat auch, er ist ja ein riesen Geschäftsmann. Er hat ja auch da ein Imperium aufgebaut mit seinem veganes Restaurant und hat vegane Produkte im Supermarkt bei Karstadt, also ganz normal im Sortiment gehabt.
Ist er sich eigentlich bewusst, was für einen Bärendienst er den Massenmedien macht? Indem er sich so präsentiert und damit natürlich ideal als Projektionsfläche dient für deren Vorurteile. Weil in jeder Doku kommt er direkt vor oder nach Xavier Naidoo.
Ja, ich glaube nicht, dass er sich das bewusst ist. Also was er sich überhaupt bewusst ist, frage ich mich überhaupt, weil er mittlerweile ja völlig, also er ist ein richtiger Nazi geworden. Er fragt einen manchmal, ob er Jude ist. Also er ist auf seinem Telegram, guckt lieber nicht rein. Es ist wirklich ekelhaft. Und ich bin da wirklich, ich bezeichne, niemals würde ich jemanden als Nazi bezeichnen, wo es nicht zu 100% zutrifft. Und bei ihm, das ist also wie sich jemand von einem Veganer zu einem Nazi entwickeln kann, das geht mir auch wirklich nicht in den Kopf rein. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Auch noch so ein Beispiel, wo ich so ein bisschen kritisch drauf blicke, ist so Thorsten Schulte. Da war ja auch diese Aktion dann am 1.8. war das ja, wo es dann hieß, hier alle zum Reichstag und dann auch jetzt ne, so bei Michael Ballweg dann wieder die Verschwörung sieht und dann diese Gräben dann in der eigenen Bewegung ziehen. Ja, das ist einfach,
aber völlig normal. Also es menschelt schon ziemlich sehr in absolut. Dieser ganzen bewussten Szene.
War 2014 so. Exakt dasselbe bei den Mahnwachen. Das ist dieselben Probleme und an denselben Problemen am Ende auch gescheitert. Man ist sich am Anfang ist das eine super Bewegung, weil es eigentlich nur um die eine Sache geht bei den ersten ein, zwei Demos. Und sobald das irgendwie läuft, eine Struktur da ist und die Leute erkannt haben, hey, da ist Energie, auf den Zug springe ich auf, wird das ganz schnell heterogen. Mhm. Und dann dauert es noch ein, zwei, drei Wochen, bevor sich die Bewegung selber darüber bewusst wird. Und dann passiert dieses Typische auch innerhalb dieser Bewegung, teile und herrsche. Ja, der das Sagen hat, der behält es auch. Basisdemokratische Strukturen gibt es dann nicht. Das ist eigentlich eine Kopie vom großen Ganzen. Mhm. Aber am Anfang stimmt halt immer die Motivation, das muss man dazu sagen. Aber lass Querdenken mal groß werden oder lass mal 2014 die Mahnwachen hätte Erfolg haben können, sodass das heute als Institution, wenn heute zur siebenjährigen Monster-Mahnwache nach Berlin eingeladen würde, ja, unter diesem Label, nehmen wir an, die hätten Karriere gemacht, dann wäre das jetzt schon eine millionenschwere Institution, die eher so wie Black Lives Matter organisiert wäre. Da kommt auf lange Sicht nichts bei raus, wenn man das aus der Not gebiert. Mhm. Ja, und eine Partei daraus zu gründen, halte ich auch nicht für den richtigen Weg, weil das ist dann eine Ein-Themen-Partei am Anfang, so wie es der AfD mal war, die ist mal angetreten, den Euro zu bekämpfen. Ja? Aber wenn du dann halt damit Erfolg hast und dieses eine Thema dann plötzlich keine Rolle mehr spielt, dann sagen die Leute aber nicht, okay, wir haben unser Ziel erreicht oder okay, wir haben unser Ziel nicht erreicht, wir lösen uns jetzt auf. Das passiert nicht. Die sind da und meinen dann eben plötzlich zu allem anderen auch eine Meinung haben zu müssen. Ja. Und das ist immer wieder das Gleiche. In diesen Zyklen läuft das eben ab.
Ja.
Und wir müssen das System reformieren und nicht immer von innen heraus versuchen, irgendwelche besseren Leute jetzt, die es besser wissen, in irgendwelche Positionen zu hieven. Das ist absurd.
Ich finde aber schon auch, dass es ja uns zu denken gibt, dass diese Strukturen sich ja auch bei uns, obwohl wir sozusagen systemkritisch sind, wieder etablieren, so diese hierarchischen Strukturen, oder? Spricht das nicht auch dafür, dass es irgendwie auch wieder ein bisschen irgendwo was Natürliches ist? Also, weiß nicht, wie seht ihr das?
Und das System ist halt in uns.
Das wäre auch ein Gedanke dazu. Ja, weil
wenn sich dieselben Strukturen immer wieder bilden, egal in welcher Dimension, sag ich mal.
Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob es realistisch ist, da komplett auf Hierarchie zu verzichten. Also, dass sich so ein paar Key Player da herauskristallisieren, das ist, denke ich, schon normal.
Ja, es geht nicht darum, dass wenn jemand das Richtige tut, dass er das dann auch weiterhin machen kann. Und Kritik gibt es immer. Du kannst nie alle zufriedenstellen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen in Machtpositionen sind. Und damit meine ich jetzt nicht in ganz hohen Machtpositionen, sondern auch immer innerhalb so einer Querdenkenbewegung kannst du in einer Machtposition sein. Aus welchen Gründen du auch immer dahin gekommen bist. Ja? Weil halt vielleicht im richtigen Moment irgendjemand die Kamera auf dich gerichtet hat, als du gerade verhaftet wurdest. Und dann wirst du auf einmal reingestrudelt, bist in den Abendnachrichten, dann fragen du Wieso und KenFM nach einem Interview an und auf einmal bist du wer.
Ja.
So. Und viele, oder was heißt viele, ja, einige können das dann halt nicht reflektieren und kommen darauf dann, glaube ich, nicht klar. Und das Problem ist, dass halt manche Menschen, die dann eben in so einer Position sind, zumindest beobachte ich das, oft nicht in der Lage sind, zu selbst reflektieren und Fehler zum Beispiel zuzugeben. Da wird dann vehement daran festgehalten. Scheiße, ich habe das so gesagt, das haben auf YouTube 500.000 Leute gesagt, das kann ich jetzt nicht mehr dementieren. Trotz besseren Wissens. Und wenn die Leute in der Lage wären zu sagen, hey, ich weiß es jetzt besser. Ja, das, womit uns die Politiker so ganz unterbewusst immer so, die machen eigentlich immer alles falsch und die sagen im Endeffekt einfach dann halt, ja, okay, das ist halt jetzt anders, jetzt machen wir es so. Und es ist, da wird nie irgendwie aufgearbeitet oder sonst irgendwas. Die sind ja immun, weißt du, brauchst gar nicht erst probieren. Und dann können die machen, was sie wollen. Aber wenn dann eben in so einer Bewegung, ja, der Ballweg hat keine Immunität, ja, wenn der Scheiße baut, dann muss er dafür haften.
Ja.
Und wie dann eben damit umgegangen wird, ist aus menschlichen Aspekten eben völlig nachvollziehbar, aber es ist dann halt oft für die Gesamtbewegung nicht gut und daran scheitert es am Ende. An den Taten, das müssen noch nicht mal Vergehen sein, ja? Das können einfach unglückliche Begebenheiten sein. Ja? Manchmal bist du nachher tatsächlich eben schlauer als vorher, weißt du, und hättest Dinge anders gemacht, aber genau daran scheitert es dann, weil darauf stürzen sich die Medien, über jedes kleine Stöckchen wird da gesprungen und wenn der ein was Falsches sagt, so, dann ist es in den Abendnachrichten und dann ist dieser eine Typ repräsentativ für eine ganze Bewegung und so wird das eben diffamiert und das ist diese Disziplinierung der Rest der Bevölkerung, dass sie dann irgendwann von selber ankommen, weißt du? Du hast einen kritischen Gedanken, äußerst du in deinem privaten Verwandtenkreis meinetwegen und sofort kommt die Assoziation über 10 Ecken so ding, 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 ach, das ist doch Querdenker, so. Mhm. Und schon wird das unterbunden. Das ist einfach so ein ganz subtiles Massenframing. Das ist nichts Neues. Es gibt seit 100 Jahren, gibt Bücher darüber.
Die Banane und der Wasserschlauch.
Und darüber muss man sich einfach immer wieder gewahr werden. Das ist eben nur so 10-15%, das ist so meine Wahrnehmung, so meine Stimmung, immerhin. Ja. Wagen sich darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich mit dieser Banane? Wieso holt die sich denn keiner? Ja? Mhm. Und ein paar wenige von diesen 10-15%, die trauen sich nachzufragen. Mhm. Ja? Ey, du sag mal, weißt du, warum hier eigentlich keiner die Banane holt? So, und also, ich weiß es auch nicht, aber lass es nicht.
Sonst gibt es Dresche. Ja. Ja.
So. Lukas zu den Affen, dass selber die Affen ja auch schlagen. Obwohl sie ja von Anfang an nicht dabei, also die wurden niemals vom Schlauch bespritzt, schlagen aber trotzdem, wenn jemand einen anderen Affe die Banane holt. Genau. Weil das ist halt schon krass, wenn man dann fragt, also mit menschlichem Verstand, warum hast du den jetzt vermöbelt?
Kannst du keine normale Antwort drauf geben. Es ist halt so.
Macht man so. Ist der Christopher Street Day okay und eine Querdenk-Demo nicht?
Richtig.
Ja, das ist halt so. Weil, ist halt weil so. Ich, also, und die Nena, das wäre ja schon klar, dass die, ne? Also da muss man sie ja auch.
Abgehalfteter Ex-Star wütet auf der Bühne.
Ja, genau. Und, so. Genau,
das ist dann
genau.
Und ruft zur Menschenverachtung auf. Wie die Frankfurter Rundschau geschrieben
Was?
Hat. Die Frankfurter Rundschau schreibt echt: Impfen für alle, auch für Nena, Ausrufezeichen. Und dann ist der Tenor in diesem Beitrag, ja, Nena ist halt so blöd wie die ganzen Querdenker, die rein's halt einfach nicht, aber es gab schon immer Idioten in der Gesellschaft und deswegen kommen wir nicht drum herum, da eine Impfpflicht einzuführen und das ist dann deren Schuld. Und dann steht da echt in so einer Teilüberschrift so, Nena ruft zur Menschenverachtung auf. Was haben die damit gemeint?
Sie könnte ja original vom Volksverhetzer
sein. Die haben damit gemeint, dass Nena gesagt hat, kommst ruhig an die Bühne und tanzt. Und das wäre ein Aufruf zur Menschenverachtung, weil sie damit ja allen, die sie damit gefährdet und letztlich Menschenleben damit ja opfert, wenn man Karl Lauterbach reden hört, ja, der würde sagen, ja, nee, der hat jetzt 183 Menschenleben damit auf dem Gewissen, so, weißt du, da guckt ja mal alles in Zahlen aus. Das ist das halt. Ich hab mal wieder meinen Bodenfaden.
Aber ich habe einen Punkt, den hatte ich vorhin schon mal. Und zwar ist denn nicht auch das Problem, dass wir so extrem obrigkeitshörig sind?
Sind wir das denn?
Milgram-Experiment hat es ja damals bestätigt. Ich habe da eine lustige Anekdote vor vielen, vielen Jahren mal gesehen. Schwarz-Weiß aus England, Candid Camera, also versteckte Kamera, das hieß Candid Camera. Und da ging es darum, dass ein Polizist in England, das sind diese Bobbys, weißt du, mit diesen Helmen da, und der hat Passanten auf der Straße angehalten und hat ihnen gesagt, da drüben an dem anderen Holzpfosten muss jetzt ein Verteilerkasten aufgebaut werden, und zwar soll der die gleichen Maße haben wie der hier. Und ich fordere Sie hier jetzt auf, das Maß darüber zu tragen. Und dann so, wie bitte? Ja, ich brauche drei Leute, einen, der die Breite, die Höhe und die Tiefe abmisst. Und dann hat der zu den Leuten gesagt, okay, geh jetzt an den Kasten hin, nimm das so, und dann sind die Leute auf die andere Straßenseite rübergelaufen, ganz langsam, und haben dann dem Bauarbeiter drüben dann gezeigt, wie breit der Kasten sein muss, weißt du, so. Und das war so aberwitzig, weil du siehst, wie die Leute hochkonzentriert da das Maß rübertragen, wo jeder normale Mensch einfach sagt so, spinnst du? Nimm mal einen Meterstab, das kann doch ich nicht bestimmen, ich kann doch mich täuschen um 10 Zentimeter. Aber die Menschen haben das machen lassen, weil das hat der Polizist angeordnet.
Ja, Für mich macht das eigentlich mega Sinn, weil, also da zurückblickend auf die Schule, wenn ich zurückblickend auf die Schule schaue, was habe ich gelernt? Mir scheint es mehr darum zu gehen, nicht dieses, also klar, lesen, schreiben, rechnen und so, und ein paar Sachen, die ich jetzt, also hat natürlich seine nützlichen Sachen, aber viel scheint darum auch zu gehen, diese, also jemand sagt was, der Lehrer sagt, mach dies, mach jenes, und du hörst drauf oder du hörst nicht drauf. Ich hatte es in der Schule ein bisschen schwieriger. Ich habe oft nicht drauf gehört und es gibt richtig Ärger. Ich war noch zur selben Klasse.
Ach, ihr wart zusammen in der Schule?
Ja, seit 7. Klasse. Klasse.
Okay, okay, ja, genau. Ich verstehe. Ja, okay.
Ja, viel mitgemacht.
Ja, genau.
Also bei mir ist die Schulzeit jetzt über 20 Jahre her und rückblickend kann ich sagen, irgendwie, ich fand den Zeitpunkt gut, wo ich aus der Schule raus war, weil ich dann endlich Zeit hatte zum Lernen. Ja, ist tatsächlich so.
Ja.
Und es war auch erst der Zeitpunkt, wo ich überhaupt Interesse daran hatte, irgendwie was zu lernen. Ich meine, ich hatte ein knappes Jahr Abitur und dann geschah der 11. September. Und dann war das Interesse bei mir sowieso sehr stark geweckt. Das hat mich sehr getriggert. Aber ich kann das insofern verstehen. Ja? Grundschule ist super, Grundrechenarten, Schreiben, Lesen.
Ja.
Das wird ja jetzt, glaube ich, auch wieder an Universitäten eingeführt, so in Kursen, weil wir festgestellt haben, also Grundrechenarten, das ist so nichts mehr bei den Studenten.
Orthographiekurse an Universitäten ist keine Seltenheit mehr. Und das heißt, also da kommen Abiturienten an, die nicht richtig lesen und schreiben können.
Das ist krass. Das ist krass. Ja.
Also ich habe es neulich auch schon mal gesagt irgendwo, das ist vielleicht auch überspitzt, aber so nach dem Motto, früher stand in einer Betriebsanleitung von einem Auto drin, wie man das Ventilspiel im Motor einstellt. Heute steht drin, Batteriesäure bitte nicht trinken.
Ja, ja, genau.
Oder wir haben das neulich in der Sendung eingezeigt, Luke Bürgin hat ein Bild gepostet aus einem Schweizer Burger King. Verzehrempfehlung, Schachtel vor dem Essen öffnen.
Für Vollidioten eigentlich.
Wer beißt in einen Karton rein? Das macht kein Kind. Aber trotzdem muss das draufstehen, weil offensichtlich irgendwann mal jemand
das gemacht hat.
Ja.
Und damit
und sich niemand beschwert hat.
Und sich dann beschwert darüber, dass es nicht draufsteht. Das ist ja nicht offensichtlich, dass man den Karton erst
macht. Vielleicht ist es ja auch ein Gag von Burger King. Aber wenn das ein Gag ist, dann macht man sich ja schon ganz schön über die Dummheit der eigenen Konsumenten ja lustig. Im Endeffekt, ja. Ne?
Nein, also das ist kein Gag. Im amerikanischen Auto steht im Rückspiegel
so dämlich.
Objects also in the rear view mirror. Objekte im Rückspiegel sind erscheinen näher als sie sind. Mhm. Ja, das ist also alleine, dass man das da hinschreiben muss, weißt du so, wenn du mit dem amerikanischen Leihwagen fährst, denkst du dir auch so what the Aber ist das Idiocracy jetzt schon, dass das in diese Richtung geht, dass generell der IQ einfach weiter sinkt? Also wenn du Handwerksmeister hörst heutzutage, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie sagen, da kommen Leute an, denen kannst du gar nichts sagen, weil die nichts checken. Und was viel schlimmer ist, lesen, schreiben könnten wir ihnen ja beibringen. Die haben gar keinen Bock. Die haben gar keine Lust, irgendwas zu machen.
Ja.
Wo führt das hin? Ist das eine zufällige Entwicklung, die sich im Laufe der Zeit ergeben hat, oder seht ihr vielleicht einen Plan dahinter?
Ich sehe schon einen Plan dahinter. Ja, nee, überhaupt, mir scheint es so, als ob die Leute gerade über diese Schule bewusst dumm gehalten werden oder so gemacht werden, dass sie halt später als Rädchen im System funktionieren. Mhm. Das sind Leute, die werden drauf gemacht, dass sie irgendwann im Angestelltenverhältnis
sind. Pass dich an.
Ja,
hinterfrag nicht.
In dieser Welt, du musst doch nur eigentlich eine Sache können. Du musst nicht kochen können, du musst nicht putzen können, du musst gar nicht. Du kannst ja eigentlich eine Sache, du verdienst Geld und tust dann Leute bezahlen, die dir dann den Arsch erwischen, sozusagen. Du musst eigentlich gar nichts können. Und so funktioniert halt die Welt. Also es gibt nicht so viele, jetzt ihr hinterfragt Sachen, aber ich habe das Gefühl, es sind nicht so viele, die halt wirklich sich Gedanken machen, die selber was versuchen auf die Beine zu stellen. Nicht in diesem Angestelltenverhältnis zu versauern, irgendwann. So.
Ja. Und auch gerade mit dem Thema Schulsystem, auch eine Parallelität, die ich sehe zwischen Schulsystem und Staat zum Beispiel, auch da haben wir beide erlebt, da fehlt einfach das Feedback an den Lehrer. Es gibt einfach keine Möglichkeit mal zu sagen, ey, das, was der Lehrer gemacht hat, das geht einfach überhaupt gar nicht. Und können wir mal bitte da Konsequenzen haben? Ja. So, das ist noch und nöcher. Da sind Lehrer an der Schule, da denkst du dir...
Ja, also im Nachhinein, wenn du so die Menschen, also jetzt im Erwachsenenalter so verstehst, wie die Lehrer dann mal psychisch drauf waren, denke ich mir, so Leute darfst du nicht als Lehrer auf die Kinder loslassen.
Das ist unglaublich, ja. Unglaublich. Und die brauchen ja nur einmal ihre Prüfung da bestehen, dann sind sie verbeamtet.
Und dann laufen sie.
Ja, haben ihren Job sicher und dann können die da machen, was sie wollen.
Wir hatten einen Lehrer, der hat während dem Feueralarm weiter Unterricht gemacht. Feueralarm, Feuerübung, einmal im Jahr oder so. Die ganze Schule verlässt das Schulgelände und gegenüber war so eine Kirche mit einer Treppe und er hat uns da hingesetzt an diese Treppe und hat vor den Augen der gesamten Schule musste die 8C musste Unterricht machen. In wieso?
Das tut mir leid, dass ich diese Erfahrung machen muss.
Ich
kann das nicht teilen. Meine Schulzeit, meine Lehrer waren alle tipptopp.
Ah, oh, cool, wow.
Ja, da kann ich mich überhaupt
nicht war fragen. Aber 1980 in einem bayerischen Gymnasium, da bin ich in der 5. Klasse gewesen. Mhm. Und da, wir hatten einen Mathelehrer, der hatte die Angewohnheit, Quadratzahlen abzufragen von 1 bis 30. 14, so und so viel, 12 im Quadrat, 144, 25, 625. Mhm. Wenn du die gewusst hast, hast du eine 1 gehabt. Wenn du nur eine Zahl falsch gehabt hast, hast du eine 6 gekriegt.
Was?
Also du hast, und ich als 10-jähriger Junge komme aus einem kleinen Dorf im Gymnasium vor der Klasse, vor 30 Leuten, und ich und Zahlen, das sind zwei Welten, die aufeinander knallen. Das hat noch nie funktioniert. Und ich wusste genau, wenn der mich aufruft, habe ich eine 6.
Ja.
Jedes Mal. Und das hat sich auch nie geändert. Und das war so eine furchtbar dramatische Erfahrung, dass ich heute noch ein Problem damit habe, wenn ich irgendwo vorne hingehen muss.
Aber wenn du das vorher schon weißt, dann kannst du es doch vorher schon akzeptieren und dann gehst du da voll relaxed rein. Es gibt ein Buch, Sorge, dich nicht lebe.
Ja, als 10-Jähriger, der zu Hause Ohrfeigen
kriegt. Jetzt mit dem jetzigen Mindset, aber wenn du ein Kind bist,
als 10-Jähriger.
Ich denke auch, in der Schule, mit dem jetzigen Kopf in der Schule, ich würde es mir, also ich würde, ja. ich würde oh. zerstören die Schule.
Ja. Der Lehrer würde das kündigen.
Das,
ja.
das ist eine individuelle Sache oft. Es gibt halt auch einfach Arschlöcher als Lehrer, klar. Da hast du dann halt einfach Pech gehabt in dem Moment. Aber die systemischen Sachen, also ich finde, was ich damals schon nicht verstanden habe, ist, warum, also was hatte eine Gesellschaft davon, wenn jeder Schüler in jedem Fach gute Leistung bringen muss? Das führt dazu, dass bei jedem Schüler genau das gefördert wird, wo er schlecht ist. Das ist ein super Plan. Wie wäre es denn mal, das zu fördern, worin er gut ist?
Ja, was er auch
damit er möchte, da vielleicht sogar es bis zum Meister bringen kann. Ja. Nein, du machst jetzt Mathe. Ja. Ja. Der wird vielleicht irgendwas, wo er nie wieder Berührung mit Mathe hat. Ja. Aber zum Meister wird es dann nicht bringen, weil er in seiner Schulzeit die ganze Zeit mit Mathe gefoltert wurde.
Ja.
Das ist ein systemisches Problem in unserem Bildungssystem, wo das Umdenken halt einfach fehlt. Weil in einer Leistungsgesellschaft musst du in jedem Fach gut sein. Es gibt in asiatischen Ländern, da ist die Selbstmordrate hoch, weil Leute nur eine 2 haben auf dem Abschlusszeugnis. Ja. Das ist für viele dort ein Selbstmordgrund. Ja. Mhm. Und in so einer Gesellschaft will ich nicht leben. Mhm. Und wenn mein Sohn zum Beispiel, der ist ein begnadeter Klavierspieler, wenn ich den jetzt aber die nächsten 10 Jahre mit Mathe folter, weil das auch nicht sein Ding ist, dann
geht der
wozu?
Ein?
Weißt du? Das ist doch bekloppt.
Ja, ja, ja,
aber so hält das unser Bildungssystem für richtig. Ja. Ja? Dann musst du eben am Nachmittag nach der Schule nochmal 2 Stunden Mathe-Nachhilfe machen. Ja? Du wirst zwar ein Pianist, aber das muss jetzt so sein.
Ja. Der Precht, der Richard David Precht, der hatte ja da, bevor er falsch abgebogen ist bei Corona, hat der ja wirklich ein paar ganz tolle Sachen gesagt über das Schulsystem, dass das noch aus der alten Zeit kam, so aus der, was weiß ich, Humboldtsches, ich weiß nicht, wer das eingeführt hat bei uns.
Preußisches?
Ja, preußisches Schulsystem, ein langer Gang, links und rechts geht jeweils was ab. Und Kaserne und diese Uniformierung des Wissens, dass man hier Arbeitssoldaten generiert und so. Ja. Und das ist eigentlich aus einem vorvorletzten Jahrhundert, dieses Schulsystem, und müsste komplett reformiert gehören. Aber es gibt nicht ansatzweise ein Bestreben danach.
Ja.
Weil diese zukünftigen Staatssoldaten, diese Staatsdiener eben da so indoktriniert werden. Ja. Das ist wirklich extrem krass. Ja, und wir sind uns dessen heute bewusst. Wir haben das aber alles hinter uns. Und wenn ich mir denke, was die Kinder in der Schule erleben, plus das große C darüber noch so, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, was das für diese jungen Menschen jetzt bedeutet, in so einer Situation in dieser Klasse zu sein.
Ja,
oder in dieser Zeit zu sein.
Also, das ist auch wirklich,
so froh, dass es nicht uns
absolut,
ist,
absolut. Ehrlich. So kritisch wie wir sind, wenn wir.
Es hat so viel Ärger gegeben.
Ja.
Mit Rektor, mit Eltern, mit Lehrern, mit allem. Ich hatte dann auch gesagt, so, ich will das nicht. So, ich habe das in der Schule auch, und es gibt so viele Probleme, wenn du in der Schule sagst, so, du kannst ja ehrlich sein, du musst ja nicht provokant sein, aber einfach so, was du halt davon hältst. Und bei dieser Maske hätte ich auch gesagt, so, ich krieg schlecht Luft, und wenn ich so frage, ja, wieso machen wir das denn überhaupt? So, können wir vorstellen, so in 10 Jahren, ich frage, wieso muss ich diese Maske tragen, und ich krieg keine Antwort, und ich würde nachforschen.
Deine Oma stirbt dann
ja. Und du sagst dann, aber das ist doch irgendwie komisch, weil es macht halt so keinen Sinn.
War doch letztes Jahr auch schon so, oder?
All diese kritischen jungen Geister, die es gibt.
Die werden in der Schule zerstört.
Die werden richtig zerstört, die werden psychisch zerstört. Und ich habe gerade gestern auf dem Herweg Servus TV die letzte Sendung angeschaut. Da war ein Arzt drin, der prinzipiell gar nicht gegen Impfungen ist, aber der sehr gegen die Kollateralschäden sich aufgeregt hat. Und er hat gesagt, er hat in seiner Praxis reihenweise psychisch schwer traumatisierte Kinder, und er kriegt nicht mal einen Platz als einen Therapieplatz für diejenigen im Februar vielleicht. Ja, das heißt also, wir züchten hier eine verlorene Generation heran von Hypochondern und Paranoikern. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen beim Arzt, die ist rausgekommen und hat mit dem Ellbogen die Tür aufgemacht, Maske auf, und hat mit dem Ellbogen die Tür rausgestoßen, weil Handgriffe anfassen geht nicht.
Weißt du so? Schmierinfektion, das ist ja voll schlimm bei Corona. Ne? Also ist ja.
Es ist unvorstellbar. Und noch ein krasses Video fällt mir gerade ein. Da hat jemand eine Collage gemacht von Babys, wirklich kleinen Kindern, die eine Maske aufhaben. Und die haben denen die Maske runter. Und die kleinen Kinder haben unter der Maske alle den Mund sperrangelweit offen gehabt, weil sie keine Luft kriegen. Die saßen alle. Also die haben nicht den Mund aufgemacht, nachdem man die Maske runter hat, sondern Babys mit Maske bedeutet, die Kinder kriegen keine Luft.
und versuchen das auszugleichen, indem sie ganz fest atmen und so. Ja. Also es ist so bizarr. Ja. Aber egal, welche dieser Punkte man ins Feld führt oder sagt, hey, da müssen wir doch, das wird alles übertüncht mit diesen, ja, hast du die Bilder von Bergamo gesehen? Ja, genau. Willst du, dass es so ist wie in New York?
Genau. Und willst du zu denen gehören, die da auf den Demos die Rechten sich nicht distanzieren davon?
Exakt. Und diese Angstpsychose, die man über viele hunderte oder tausende Stunden über die Massenmedien und die Politik in die Leute reingehämmert hat, ich weiß nicht, ob man da auch nur ansatzweise noch über eine Therapie nachdenken kann. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, dass all diejenigen, die jetzt so auf Querdenken einhauen, impfen, noch mehr Maßnahmen, letzte Bundespressekonferenz, wir haben in unserem Interview drüber gesprochen, die Journalisten zwingen die Politiker jetzt doch endlich wieder Lockdown zu machen und so. Ja, also das ist eine sich selbst verstärkende Spirale nach unten, wo ich mir denke, so, wir kommen nur raus, indem das ganze Ding implodiert. Mhm. Was anderes sehe ich momentan nicht. Ja, so.
Ja,
auch in Bezug auf den Herbst, wenn dann ganz normale Anstieg wieder kommt und das wird dann alles wem zugeworfen? Euch.
Querdenker. Und Lena.
Und Lena. Ja, genau. Und Naidu.
Genau.
Und Wendler.
Genau.
Weißt du? Und die sind schuld und so. Und was ist dann aber, wenn sich der kollektive Zorn der Bevölkerung, wenn es wieder in den Lockdown geht, entlädt? Und wo ist das Ventil? Die sind schuld. Ja, da zeigt man hin.
Ja, und auch, wir haben ja auch im Interview schon besprochen, es ist so, so wichtig, dass wir da bei uns bleiben und uns nicht hinreißen lassen, da in diesen Kampf mit einzusteigen. Und auch, also es ist ja ein Kommunikationsproblem, was wir haben, weil du hast ja gesagt, okay, egal was du ins Felde führst, aber wir kommen ja gar nicht dazu, das ins Felde zu führen. Gegen wen willst du das noch ins Felde führen? Es gibt ja niemanden, mit dem man sich da streiten kann. So. Deswegen bin ich auch so dankbar für meinen Onkel, weil ich mich noch streiten kann mit ihm. Aber das, genau das ist ja genau das Problem, dass dieser Dialog schon gar nicht mehr zustande kommt, weil von der anderen Seite aus der Dialog sofort in die Schublade verpackt.
Aber warum? Du bist Psychologiestudent, du weißt doch warum. Was könnte ein Grund dafür sein, dass man eine Diskussion von vornherein abblockt? Für mich, einer der möglichsten Gründe ist wahrscheinlich, dass viele wissen, ey, ich kann überhaupt nicht mitreden, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, deswegen lass es mal lieber. Weil wenn du jetzt recht haben solltest, dann habe ich Angst. Also lass es uns gleich beenden. So.
Genau. Und ich habe vor allem nicht nur deswegen Angst, wegen den ganzen Sachen, die da dranhängen, sondern das hieße ja auch, Moment, die Virologen sagen ja alle das und du sagst jetzt das und du sollst jetzt recht haben. Das hieße ja, dass die ganzen Virologen, aber das hieße ja dann, dass die ganze Wissenschaft, aber das hieße ja dann, dass die ganze
Gesellschaft,
die ganzen Medien.
Der Gedanke ist einfach zu groß, ja, das lassen absolut, die meisten nicht zu.
Absolut, genau
so. Und es ist auch so unrealistisch, also auch diese Erkenntnis, dass das, was die ganze Zeit im Fernsehen kommt, dass es einfach, also wie, man muss sich echt denken, wie wahrscheinlich ist es, dass es so viel gelogen ist? So, man muss es halt erstmal verstehen und verinnerlichen, weil das war für mich auch, also diese Corona, ich hab's halt gesehen, ich habe die Zahlen gesehen, ich habe gesehen, hey, irgendwas passt da nicht und dann immer was in den Medien kommt und die machen immer weiter. Und, also
dieser Gegenpol hat einfach gefehlt. Das ist das, woran man es immer merkt, finde ich. Wenn der Gegenpol fehlt und diejenigen, die den Gegenpol vielleicht mal so mit so einem Fähnchen in die Luft halten, die werden sofort eingetrappt. So, das ist immer der erste.
Im Endeffekt, du zerstörst ja das Weltbild von den Leuten. Wenn du die Leute damit konfrontierst, dass sie eventuell falsch liegen, du zerstörst ja damit ihr Weltbild, wenn sie sich darauf einlassen. Und ich glaube, das spüren die auf irgendeiner Ebene. Also nicht bewusst, aber irgendwas blockt ja ab. Also wieso sagen sie so, nee, ich will darüber jetzt nicht sprechen.
Genau.
Oder beschuldigen dich. Ich glaube, die nehmen das einfach so als Angriff wahr, weil du bist ja im Endeffekt, du bist ja der Feind, weil du ihr Weltbild zerstörst.
Genau, praktisch. Genau. Und die Angst ist eigentlich schon der beste Beweis dafür, dass wir Recht haben. Ne? Aber
auf sich der Debatte nicht zu stellen.
So weit würde ich nicht mal gehen, zu behaupten, wir haben
Recht. Ja, wir haben Recht, das ist natürlich sehr plakativ.
Sondern, na klar. Es ist tatsächlich eben die fehlende Debatte und diese absolute Rechthaberei von Anfang an, die sich ja aber dann immer oft teilweise nur wenige Wochen, nachdem irgendjemand was gesagt hat, ich zitiere da gerne Lauterbach, Drosten und Spahn, die dann gesagt haben, nach heutigem Wissen würden wir das und das nicht mehr machen. Der Drosten hat dann am Anfang gesagt, das ist ja eine ganz leichte Grippe, da passiert überhaupt nichts und Maske tragen bringt nichts. Ja? Alles Aussagen von Drosten. So, und ja, wie gesagt, ich gestehe zu, dass man im Nachhinein schlauer ist. Aber dann muss man das eben auch so kommunizieren und sich nicht im Nachhinein hinstellen und erstmal völlig ignorieren und leugnen, dass man jemals was anderes gesagt hat, sondern halt immer mit dem erhobenen Zeigefinger zu jedem Zeitpunkt wissen wir es am besten, ihr nicht, ihr müsst das und das machen und dann erklärt ihr wirklich die EU-Kommissionschefin von der Leyen, wie man Hände wäscht. Ja, das ist eine Frechheit. Das ist Kindergarten. Wir sind hier aber nicht im Kindergarten und die sind die Erzieher. Das haben die völlig falsch verstanden. Ja? Das sind Volksvertreter und nicht Volkszertreter. Ja. Das haben die irgendwie ein bisschen in den falschen Hals gekriegt. Aber ich meine, was reg ich mich auf? Das ist ja jetzt nun kein neues Phänomen. Ja? Politiker sind korrupt. So what? Ja? Nichts Neues. Ja. Das Problem sind
die Medien. Ich habe noch eine Nachricht. Ne? Wasser ist nass. Das ist so, ja, Breaking News, das ist inhärent.
Wissenschaftler fanden
heraus. Ja, und die Politiker sind korrupt, das ist ja auch immer wieder diese Aussage, die Politiker sind korrupt. Da würden auch viele von meinen Bekannten, die unkritisch sind, noch mitgehen. Würden sagen, ja, die Politiker, es gibt Korruption in der Politik, gar keine Frage, ist menschlich. Aber zu sagen, dass das alles jetzt hier eine große Verschwörung
führt denn Korruption? Also wenn man bereit ist, sozusagen den systemischen Fehler anzuerkennen, okay, das ist korrupt, wieso kann man den Gedanken dann nicht weiterdenken und sich die Frage stellen, wozu führt das? Wenn hier Korruption und Machenschaften am Spiel sind, was ist denn dann das Ziel am Ende? Was kommt denn da am Ende bei raus? Ja? Dieser Gedanke ist dann wieder viel zu groß.
Ja,
aber dieser Gedanke, das Ziel, was dabei rauskommt, wenn man 40 Jahre lang ein System korrumpiert und alle wichtigen Schlüsselpositionen mit Transatlantikern und Eugenikern und Philanthropen besetzt, dann kommt eben genau das raus, dass man feststellt, also noch länger können wir diesen Finanzbubble-Crash, ja, diese Explosion, die uns bevorsteht, nicht länger aufhalten. Wir müssen uns jetzt ranhalten. Ne? Wie hier Event 201, hier ist Briefing, so läuft's ab. Ja, tralala, Startschuss, in 2 Monaten geht's los.
Nach Weihnachten.
Und dann läuft die Maschinerie. Und wie gut das funktioniert, ja, dass da alle unisono mitmachen und ein paar... Ich meine, 4 afrikanische Präsidenten leben heute nicht mehr und erstaunlicherweise waren die alle relativ Corona-kritisch. Wir erinnern uns an die positiv getestete Papaya in Tansania. Mhm, ne? Oder der Lukaschenko macht nicht mit, ja, lehnt erstmal das Angebot vom IWF ab und so weiter. Und ja, da gibt es dann sofort irgendwie so den Versuch einer farbigen Revolution und so weiter. Das sind aber alles Mechanismen, die sind gähnend langweilig. Lasst euch mal was Neues einfallen, so nach dem Motto. Das hat mich schon bei 9/11 gestört.
Never change
auf welche plumpe Art und Weise, die uns da verarschen wollen.
Never
ich hätte ein besseres Drehbuch
gemacht. Never change a running system. Es funktioniert halt. Die wissen doch genau, wie das läuft mit diesen Farbrevolutionen oder mit diesem Framing. Es funktioniert perfekt. Das Handbuch von Propaganda und Manipulation, Walter Lippmann, Edward Bernays, das, was die geschrieben haben vor 80, 100 Jahren, wird jetzt vor unseren Augen tagtäglich ausgebreitet. Und wow, die haben echt gut aufgepasst. In Psychologie haben die echt gut aufgepasst.
Nudging ist das Stichwort.
Nudging, ja.
Hat uns die ARD nicht vor 2, 3, 4 Jahren irgendwie diesen Begriff um die Ohren gehauen, als rauskam, dass die ARD eine externe... Firma engagiert haben, um ein neues Image zu bekommen. Also der ARD, ich glaube 3 Millionen waren es damals, von GZ-Geld natürlich finanziert. Ja. Eine Beraterfirma so nach dem Motto, hey, wir haben ein scheiß Image, wir kommen nicht mehr bei jedem an, gibt zu viele Querdenker, gab es damals noch nicht, aber zu viele Vollidioten und Verschwörungstheoretiker, die da ernsthaft im Netz behaupten, wir wären gekauft und würden nicht die Wahrheit berichten. Was können wir machen, damit wir wieder besser dastehen? So. Und leider fällt es mir jetzt nicht genau ein, was da das Ergebnis war. Es war aber jedenfalls schockierend, weil es war eine Ohrfeige für den Zuschauer. Der wurde sozusagen zum Konsumentenschwein degradiert, ja, was es psychologisch zu manipulieren gilt. Das waren da so die Vorschläge, natürlich anders formuliert. Aber im Grunde stand das da drin als Empfehlung an die ARD. Also muss ich mal vorstellen, die nehmen 3 Millionen GEZ-Gelder, schieben das irgendeiner privaten Firma in den Arsch, die dann sagt, ja, ihr müsst eure Leute mehr verarschen. Ja, offensichtlich funktioniert eure Propaganda nicht so gut. Und daraus machen die dann sogar noch eine Nachricht. Es ist unfassbar.
Was bedeutet der Begriff Nudging
nochmal? Nudging heißt in eine Richtung schubsen. Ah, ja. Immer wieder in die Richtung, so nach Motto Klimawandel, 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 Flutkatastrophe. Ja, so, das geht mit kleinen
mit Schubser, kleine Schubser in die gewollte Richtung. Mhm.
Genau so. Mhm.
Ja. Hier eine Frage. Ihr habt das ja mitgekriegt mit diesem Polygon, oder? Mit dieser, mit Klaus Schwab, diese Cyberattacke. Weil wenn das mit dem Event 201, wo dann so geprobt wurde, oder auch mit 9-11 wurde so geprobt.
Dann steht dieses Jahr noch eine Cyberattacke bevor. Und wir haben es ja schon erlebt, mehrfach jetzt.
Ja, aber halt wirklich so, dass es halt so weit geht, wirklich Blackout, kein Strom oder sowas. Haltet ihr das für realistisch?
Ja, in naher Zukunft. Hm?
Was also, ist naher Zukunft?
Naher Zukunft, halbes Jahr. Halbes so Jahr. Auch jetzt so vielleicht kurz vor der Bundestagswahl oder danach. Oder danach. Keine Lieber Ahnung. Danach. Also ich
das kannst du vor der Bundestagswahl überhaupt nicht gebrauchen.
Nee.
Und ich halt, ich denke, ja, halbes Jahr, habe ich jetzt auch gerade gesagt, noch in diesem Jahr. Ich glaube nicht, dass es so ein großes Ding mit Stromausfall, vielleicht irgendwo lokal, aber nicht jetzt hier in größeren Regionen.
Ja, täusch dich nicht. Das ist
du brauchst das nicht so großflächig. Warum? Was willst du denn bewirken? Du willst ja den Stromausfall und das daraus resultierende Chaos-Robot. Wenn sowas passiert, dann geht es nur um die Gesetze, die aus diesen Ereignissen später formuliert werden sollen. Es geht nicht darum, wirklich alle ins Chaos zu stürzen.
Nein, das reicht, meine ich gar nicht.
Wenn irgendein Atomkraftwerk die Brennstäbe hoch und runter fährt. Das ist schon diese riesengroße Cyberattacke, wo dann jeder Politiker sagen würde, oh mein Gott, wir müssen hier jetzt erstmal alles abschalten, Netz sofort abschalten, ja, und dann hier komplett neue Infrastruktur rein. Und dann schalten wir sukzessive, für jeden, der einen Impfpass hat, ist Netz wieder frei. Nur eben auf virtueller Ebene. Ja, ohne Scheiß.
Genau, ich meine so nicht, kommt das. Dass das absichtlich
herbeigeführt... Du brauchst irgendwann mal einen Schlüssel, ein Zertifikat, dass du es ins Internet darfst.
Ich weiß, was du meinst. Und mein Gedanke war nicht, dass das irgendjemand für eine Agenda inszeniert, sondern dass die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout mit jedem großen Solarfeld und mit jedem großen Windrad noch plausibler wird. Also ich beschäftige mich schon lange mit Energiewende, zwangsweise, einfach weil das alle uns massiv betrifft. Und diese Instabilität von unserem Netz, von unserer Netzfrequenz, die wird immer krasser. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Lastabwurf kommt, der im Europäischen Verbund eine Kaskade von Ereignissen ausruft, die dann nicht einfach nur mit einem Schalter in 2-3 Stunden wieder eingeschaltet werden können, sondern ich spreche von einem großflächigen Blackout, der Tage, vielleicht sogar 1-2 Wochen andauert. Und das ist für unsere Volksgesellschaften einfach ein Zustand, den keiner auf dem Schirm hat, weil keine Tür mehr aufgeht, keine Kasse funktioniert, keine Rolltreppe, keine Kühlung, keine Klospülung, kein gar nichts.
Und warum wird das passieren? Das ist ein Ding, wo man jetzt vor kurzem erst festgestellt hat, man hat sich bei der Energiewende ja verrechnet. Weil was ist passiert, als man die Energiewende gemacht hat, hat man halt in die Zukunft geblickt, 20, 30 Jahre, und hat gesagt, okay, wir ersetzen das sukzessive. Der Energiebedarf steigt aber so. Da haben sie sich die Kurven angeguckt, okay, der Energiebedarf, der wird, haben sie prognostiziert, so und so steigen, und das ersetzen wir bis dahin. Und die sind bis jetzt davon ausgegangen, dass wir bis 2035 in etwa 165 Terawatt Verbrauch haben. Und das war in etwa schon der Verbrauch, den man damals hatte, als man die Energiewende gestartet hat, weil man gesagt hat, okay, wir können zwar den Bedarf von nicht regenerativen Energien nicht senken, der wird steigen, weil der Energiebedarf immer steigt, aber wir können das, was dazukommt, abfangen mit alternativer Energie, regenerativer Energie. So, das heißt, der Strombedarf von nicht regenerativen Energien ist bis jetzt überhaupt nicht gesunken dadurch. So, und jetzt hat man aber festgestellt, ach scheiße, jetzt haben wir irgendwie den Fehler gemacht, dass ja innerhalb dieser Energiewende vorgesehen ist, alles auf Elektroautos umzustellen. Das haben wir leider vergessen einzukalkulieren. Deswegen werden wir 2035 wohl eher bei 195 Terawatt sein, statt bei 165. Blöd. So. Und das ist jetzt der aktuelle Status quo. Ja, bravo, super gemacht. Robert Stein hat es vor 10 Jahren gesagt, ne? Aber er ist ja eine blöde Verschwörungstheorie.
Wir schalten alle Kernkraftwerke ab, Kohlekraftwerke, haben keinen Ersatzplan und planen aber alles auf E-Mobilität umzustellen und gleichzeitig noch mehr IT-Infrastruktur.
Und alles also, digitalisiert.
Und dann stellt sich die Merkel hin vor irgendwelche Industriebosse und sagt, ja, jetzt wäre es schon mal wichtig, dass uns jemand ausrechnet, wie viel wir denn eigentlich brauchen. Und der Altmaier hinterher so, ja, wir wissen das gar nicht und das müssen wir jetzt erstmal
recherchieren.
Die Inkompetenz in Personen, allein von diesen beiden Personen, Merkel und Altmaier, ist so grotesk.
Ja.
Das ist wie aus einem Slapstick-Film. Aber das sind diejenigen, die jetzt schon... Ich glaube, die Energiewende hat jetzt zwischen 500 Millionen und einer
Mit Sicherheit nicht, Robert. Eine Milliarde ist gar nichts.
500 Milliarden ja. Und einer Billion gekostet. Ja, ich war jetzt gerade selber.
Das also, kommt schon eher
das hin. Ist, und das ist alles verpufft in nichts. Wenn ich an die Tankstelle jetzt hinfahre und sehe, super, 1,789 habe ich irgendwo gesehen.
Ja.
Weißt du, so, wo ich mir denke, what the fuck? Das war doch 1,23 noch gar nicht so lange her und dann 1,35 war viel. Und es sind plötzlich gefühlt 40 Cent mehr auf der Uhr, wo ich mir denke, was machen diejenigen?
Ist jetzt gerade über Nacht passiert, ohne Scheiß.
Die
wer heute tanken gefahren ist, der hat wahrscheinlich einen Schock bekommen. Ich vermute, das liegt einfach an dieser Flut. Man will jetzt die Flutkatastrophe aus, die Opfer, die jetzt, also ich meine, Benzin ist gerade eine rare Ware, so rum. Und ich glaube, man will einfach die aus den benachbarten Ländern davon abhalten, jetzt hier billig in Deutschland zu tanken. Dann ziehen die jetzt gerade richtig die Preise hoch. Die werden auch wieder fallen. Aber das hat jetzt mit der aktuellen Katastrophensituation zu tun.
Das ist so aberwitzig, ja. Also diese Energiewende wird aus Deutschland einen Agrarstaat machen, weil jetzt schon reihenweise Firmen dieses Land verlassen, Industrieunternehmen, die hier die höchsten Produktionskosten haben in Sachen Energie, irgendwelche Eisenwerke oder so, wo du mit Strom diese riesigen Kessel zum Kochen bringst, um Stahl zu kochen oder so. Wenn der Strom einfach dreimal, viermal, fünfmal mehr kostet wie woanders, dann kannst du nicht konkurrenzfähig produzieren. Das heißt, die großen Industrien wandern ab. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo es halt schon vor 100 Jahren Leute gab, die gesagt haben, aus Deutschland müssen wir einen Ackerstaat machen, einen Bauernstaat machen. Ist denn das falsch, dann so zu denken? Oder ist das die logische Schlussfolgerung, dass es Kräfte gibt, die einfach wollen, dass aus Deutschland, einfach am Arsch sein soll? Und dann sind sie glücklich. Ja. Und dann ist es kein Wunder, wenn Leute wie Attila Hildmann und andere, die von da und da und da ein bisschen was zusammengetragen haben,
völlig
plötzlich Kaboom machen und dann voll durchdrehen. Ja.
Zum Abschluss mal noch eine Frage. Du hast jetzt ein neues Video gemacht mit der Frage, habe ich mich geirrt? Hast du dich geirrt?
Also ich habe mich geirrt, was die Überschwemmlichkeit angeht, ja. Aber was meine Grundthese angeht, dass hier was ganz anderes am Laufen ist und dass die Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind, da habe ich mich, glaube ich, nicht geirrt.
Das hat sich mehrfach bestätigt.
Ja.
Das hat sich so oft bestätigt. Ja.
Also ich bin nach wie vor noch offen, wie gesagt. Ich bin immer gesprächsbereit, wenn jemand der Meinung ist, da war irgendwas falsch. Ich bin immer offen dafür, aber... Ich würde mir fast wünschen, ich hätte mich geirrt. Ich habe jetzt gerade die Tage wieder Kontakt gehabt mit einem Kollegen, der vor einem Jahr uns noch gesagt hat, hier niemand außer einem Spinner in Bayern redet von einer Impfpflicht. Und genau. Und jetzt, und ich habe seit einem halben Jahr immer wieder gedacht, so jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich ihm wieder schreiben könnte, wo ich sagen könnte, na, habe ich doch recht gehabt. Und jetzt gestern war es dann soweit, dass ich dann gesagt habe, so jetzt schreibe ich dann nochmal hinterher und und wirklich auch mein vorletzter Satz war, ich wünschte so sehr, ich hätte nicht recht gehabt. Weil es geht doch nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie uns, wir haben das so toll vorhergesehen. Bitte, es wäre so schön gewesen, ihr hättet recht gehabt. Es ist alles normal und alles schön, so wie es ist. Aber leider, ja, bewahrheitet sich doch mehr, als man das für möglich gehalten hat.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Also, tschüss.
Ja. Wir sind leider schon an der Grenze.
Kurz und schmerzlos. Toi, 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 auf eurem Weg, was ihr alles erleben werdet die nächsten Tage. Ich erwarte intensiven Bericht dann irgendwann mal. Und alles Gute für euch. Auch vielen Dank. Ja.
Danke. Und danke auch für die Übernachtung und alles.
Ja,
war echt cool gestern.
Ja. Ja, und liebe Zuschauer, wenn ihr uns auch öfter sehen wollt hier in 3D, für die Zuschauer ist es ja trotzdem auf dem Bildschirm, macht keinen Unterschied, ob im Homeoffice oder hier an der Bar. Uns macht jedenfalls mehr Spaß, in 3D zusammenzukommen. Dann unterstützt uns, wie das geht, steht in der Videobeschreibung. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald.